Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9NaTree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Jordan Belforts Memoiren, Der Wolf der Wall Street, schildern seinen Weg vom ehrgeizigen Verkäufer zum Gründer der Brokerfirma Stratton Oakmont und schließlich zum Verurteilten. Betrüger. Das Buch ist keine nüchterne Finanzgeschichte und auch kein Ratgeber, sondern eine autobiografische. Bewusst überzeichnet erzählte Innensicht auf die Kultur eines aggressiven Wertpapiervertriebs in den USA der 1980er und 1990er Jahre. Belfort beschreibt wie aus Verkaufstalent. Hohen Provisionen und einer auf kurzfristigen Gewinn fixierten Organisation ein System wurde, das Kunden mit riskanten, überteuerten Aktien schadete. Parallel protokolliert er den exzessiven Konsum von Drogen, Alkohol, Luxus und die Zerstörung persönlicher Beziehungen. Der Reiz des Buches liegt gerade in dieser Spannung. Es macht die Dynamik von Manipulation, Gruppendruck und Selbsttäuschung aus der Perspektive eines Beteiligten sichtbar. Zugleich verlangt es kritische Distanz, weil Belforts Stimme unterhaltsam und selbstrechtfertigend wirken kann. Als Dokument eines Finanzskandals zeigt das Werk weniger verantwortungsvolles Unternehmertum als die Folgen entgrenzter Gier und fehlender Kontrolle. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, Stratton Oakmont als Vertriebsmaschine für manipulierte Aktien. Im Zentrum des Buches steht nicht der reguläre langfristige Vermögensaufbau, sondern ein hochdruckorientierter Vertrieb von Wertpapieren. Belfort beschreibt, wie Stratton Oakmont vor allem mit kleineren, wenig transparenten Aktien arbeitete und Makler dazu anhielt, potenzielle Käufer aggressiv am Telefon zu bearbeiten. Die hohe Provision war dabei nicht bloß ein Nebenanreiz, sondern der Maßstab, nach dem Erfolg, Status und Loyalität bewertet wurden. Diese Logik verschob den Blick der Verkäufer, entscheidend war nicht, ob ein Produkt zum Kunden passte oder ein Unternehmen solide war, sondern ob sich ein Abschluss durchsetzen ließ. In diesem Umfeld wurden Kursbewegungen und Informationsasymmetrien ausgenutzt. Die spätere Abgabe überteuerter Papiere an Anleger gehörte zu den schädlichen Folgen. Das Buch verdeutlicht damit einen wesentlichen Mechanismus von Wertpapierbetrug, Fachsprache. Soziale Autorität und künstliche Dringlichkeit können eine Kaufentscheidung erzeugen, obwohl der Käufer die Risiken kaum beurteilen kann. Belforts Darstellung ist besonders aufschlussreich, weil sie die organisatorische Seite sichtbar macht. Betrug erscheint nicht als isolierte Tat eines Einzelnen, sondern als erlernbare Routine innerhalb einer Firma, deren Anreizsystem moralische Einwände systematisch verdrängt. Zweitens, Verkaufssprache, Skripte und psychologischer Druck am Telefon. Belfort stellt Verkaufskompetenz als einen Kern seines Aufstiegs dar. Seine Schilderungen zeigen, dass Telefonverkauf im Umfeld von Stratton Oakmont weit über sachliche Informationen hinausging. Gesprächsführung sollte Aufmerksamkeit binden, Einwände neutralisieren und den Abschluss als unmittelbare Entscheidung erscheinen lassen. Der Makler inszenierte sich dabei als informierter Insider, während der Kunde unter Zeitdruck und mit der Aussicht auf außergewöhnliche Gewinne zum Handeln bewegt wurde. Diese Methoden sind nicht deshalb problematisch, weil Überzeugung grundsätzlich unzulässig wäre. Problematisch werden sie, wenn rhetorische Fähigkeiten dazu dienen, unzureichend verstandene oder bewusst falsch dargestellte Risiken zu verdecken. Das Buch erlaubt somit eine wichtige Unterscheidung zwischen professionellem Vertrieb und manipulativer Kommunikation. Seriöser Vertrieb setzt informierte Zustimmung, nachvollziehbare Produktinformationen und die Möglichkeit, voraus Nein zu sagen. Belforts Welt belohnt dagegen Beharrlichkeit und Dominanz. Für Leserinnen und Leser liegt der Erkenntniswert darin, typische Warnsignale zu erkennen, übertriebene Gewinnversprechen, angeblich exklusive Informationen, Druck zu sofortigem Handeln und die Abwertung kritischer Rückfragen. Die Memoire erklären keine Finanzmärkte im Lehrbuchstil, zeigen aber anschaulich, wie Sprache in einem unethischen Verkaufssystem zum Werkzeug der Verschleierung werden kann. Drittens, Reichtum als Statusritual und Motor einer toxischen Unternehmenskultur. Der materielle Exzess ist bei Belfort nicht bloße Kulisse. Luxusautos, Yachten, aufwendige Feiern und öffentlich demonstrierte Einkünfte erfüllen innerhalb der Erzählung eine betriebliche Funktion. Sie machen Geld sichtbar und verwandeln es in ein Mittel der Disziplinierung. Wer hohe Provisionen erzielt, erhält Anerkennung. Wer zögert oder scheitert, riskiert den Verlust von Status und Zugehörigkeit. So entsteht eine Kultur, in der Mitarbeiter nicht nur mehr verdienen, sondern sich mit dem Lebensstil der Führung identifizieren sollen. Belfort beschreibt damit ein Umfeld, in dem Erfolg fast ausschließlich monetär gemessen wird. Die Folgen sind vorhersehbar: Risiken werden verharmlost, Grenzen fortlaufend verschoben und Rücksicht auf Kunden oder Angehörige als Schwäche behandelt. Besonders wichtig ist, diese Atmosphäre nicht mit einer allgemeinen Beschreibung der Finanzbranche zu verwechseln. Das Buch dokumentiert eine spezifische, extreme Firmenkultur und keine zwangsläufige Eigenschaft von Märkten oder Vertrieb. Gar deshalb ist es als Fallstudie nützlich. Es zeigt, wie informelle Rituale, Konkurrenz und Vorbilder Regeln unterlaufen können, selbst wenn formale Vorgaben existieren. Die spektakulären Episoden lenken leicht ab. Analytisch bedeutsam ist jedoch die Verbindung zwischen Statuskonsum, Gruppendruck und einer Organisation, deren Belohnungen an schädliches Verhalten gekoppelt sind. Viertens. Drogensucht, Kontrollverlust und die Erosion persönlicher Verantwortung. Belfort verknüpft seinen beruflichen Aufstieg mit einem zunehmend zerstörerischen Drogenkonsum. Die Memoire schildern Kokain, Qualudes und weitere Substanzen nicht als Randphänomen, sondern als Teil des Alltags einer Gruppe, die Leistung. Feier und Selbstzerstörung miteinander vermischt. Dadurch wird sichtbar, wie der Konsum Urteilsfähigkeit, Beziehungen und die Fähigkeit zur Selbstbegrenzung beschädigt. Seine Sucht kann erklären helfen, warum Entscheidungen zunehmend impulsiv, riskant und chaotisch wurden. Sie entschuldigt jedoch weder den Anlagebetrug noch den Schaden für die Betroffenen. Diese Trennung ist für die Lektüre zentral. Belfort tendiert stellenweise dazu, Drogen, Umfeld und Kapitalismus als Ursachen seines Handelns hervorzuheben. Eine kritische Lesart muss dennoch festhalten, dass er über Jahre hinweg Verantwortung trug, andere anwarb und von den Praktiken profitierte. Das Buch ist deshalb kein zuverlässiger Leitfaden zum Umgang mit Abhängigkeit, aber ein drastisches Beispiel dafür, wie eine Sucht in einem ohnehin enthemmten Milieu verstärkt werden kann. Zugleich zeigt es die Wechselwirkung von privatem und beruflichem Leben. Der Verlust von Kontrolle blieb nicht auf Partys beschränkt, sondern griff auf Familie, Freundschaften und Geschäftsentscheidungen über. Die Darstellung gewinnt ihren Wert dort, wo sie diese Verbindung erkennbar macht, ohne sie moralisch zu verharmlosen. Schließlich. Ermittlungen, Strafverfolgung und die ambivalente Selbstinszenierung nach dem Fall. Der Fall von Stratton Oakmont endet nicht mit einer bloßen persönlichen Krise, sondern mit staatlichen Ermittlungen wegen Wertpapierbetrugs und Geldwäsche. Belfort wurde verhaftet, kooperierte mit den Behörden und verbüßte anschließend eine Gefängnisstrafe. Diese Entwicklung bildet den notwendigen Gegenpol zur vorherigen Selbstfeier des Buches. Finanzielle Manipulation hat rechtliche Folgen. Und die vermeintlich geschlossene Welt der Firma bleibt nicht dauerhaft gegen Aufsicht, Beschwerden und Ermittlungen abgeschirmt. Zugleich bleibt Belforts spätere Erzählposition ambivalent. Er berichtet offen über zahlreiche Exzesse und Verfehlungen, präsentiert seine Geschichte aber mit Tempo, Witz und einer starken Konzentration auf seine eigene Person. Das kann den Eindruck erzeugen, dass Reue und Selbstvermarktung nebeneinander stehen. Leser sollten daher zwischen Geständnis und Selbstinszenierung unterscheiden. Die Perspektive der geschädigten Anleger, deren Verluste die Grundlage des Reichtums bildeten, ist weniger präsent als Belforts Erlebnisse. Gerade diese Leerstelle ist aufschlussreich. Sie zeigt, wie leicht ein Täterbericht den Schaden anderer an den Rand drängen kann. Als Reflexionsanlass eignet sich das Buch deshalb besonders für Fragen nach Wiedergutmachung, Verantwortung und öffentlicher Prominenz. Es fordert dazu auf, faszinierende Erzählbarkeit nicht mit moralischer Entlastung zu verwechseln. Zusammenfassend, Der Wolf der Wall Street eignet sich für Leserinnen und Leser, die sich für Finanzskandale, Verkaufskultur, Unternehmensethik oder autobiografische Berichte über Absturz und Sucht interessieren. Wer eine seriöse Einführung in Geldanlage, Börsenregulierung oder verantwortlichen Vertrieb sucht, sollte jedoch zu Fachliteratur greifen und Belforts Memoiren allenfalls ergänzend lesen. Ihr praktischer Nutzen liegt weniger in konkreten Finanzratschlägen als im Erkennen von Warnmustern, hoher Abschlussdruck, angebliche Insiderchancen, überzogene Renditeversprechen, Statusfixierung und eine Organisation, die kurzfristige Einnahmen über Kundenschutz stellt. Intellektuell interessant ist die Lektüre als Täterperspektive auf einen realen Betrugskomplex. Sie macht nachvollziehbar, wie unethisches Handeln durch Sprache, Anreize, Gruppendynamik und Selbstrechtfertigung zur Normalität werden kann. Von vergleichbaren Wirtschaftsbiografien unterscheidet sich das Buch durch seine ungefilterte, schnelle und häufig groteske Innensicht. Es verbindet die Mechanik eines unseriösen Brokerbetriebs mit einer Darstellung von Drogenexzess, Konsum und persönlichem Kontrollverlust. Genau diese Mischung macht es eindringlich, aber auch problematisch. Der Unterhaltungswert kann die Opferperspektive überlagern. Eine gute Lektürehaltung besteht daher darin, Belforts Charisma als erzählerisches Mittel wahrzunehmen, ohne seine Deutungen unkritisch zu übernehmen. Wer diese Distanz wahrt, erhält kein Vorbild für unternehmerischen Erfolg, sondern eine prägnante Fallstudie über die menschlichen und institutionellen Kosten eines Systems, in dem Verkaufserfolg jede andere Verantwortung verdrängt. Wenn Sie unterstützen möchten Jordan Belfort, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.